Vom Heft Jünger ausbilden wie Jesus. Heute in der Lektion Nummer 10. Wie geschieht Jüngerschaft in der Praxis? Der zweite Teil. Es geht los, wo es steht, die erste Schulung. Wir hatten ja letzte Woche angefangen mit dem Thema den Jünger einschätzen, den Jünger auf die Jüngerschaft einstellen. Und jetzt geht's los mit praktischen Ideen, Tipps, ne? Wie es steht, in der Praxis, weil wenn man so eine Jüngerschaft zum ersten Mal macht oder so eine Bibelstunde oder sowas, ne, dann ist man ja ganz froh, wenn jemand uns ein paar Tipps gibt. Für andere, die schon das auch öfter gemacht haben, klingt es jetzt vielleicht so ein bisschen so schon gesehen, ne, dass diese Tipps hier, die erste Schulung, wenn man das zum ersten Mal macht, dann sollte man ganz genau hinschauen, dass es dann auch kein Flop wird, weil das ist so auch so eine Erfahrung, was man macht. Alles, was man zum ersten Mal macht, sollte man gut vorbereiten, weil man will auch nicht, dass der Jünger so einen Eindruck hat, dass wir die Sache nicht ernst nehmen, dass wir nicht gut vorbereitet sind, dass wir das alles so locker nehmen und so. Und dass er dann auch selber entmutigt wird, dass er selber denkt, mein Lehrer selbst nimmt das nicht ernst und so. Deswegen ganz genau gucken, solche Details, wo werden wir das machen, wenn wir hier in der Gemeinde das machen, in welchem Raum werden wir das machen, ist der Raum gesäubert, organisiert und wenn wir das zu Hause machen, ne? Gibt es da Stühle und solche Details, ne? Die, sagen wir so, alles kaputt machen können, versteht ihr? Ne? Man denkt, das wird schon alles gut gehen und vielleicht im Moment, wenn man da ist und guckt, wo sind jetzt die Stühle oder so oder auch das Lehrmaterial, vielleicht hat man vergessen, die Hefte mitzunehmen oder so. Ne? Und dann ist es ja nicht schön, wenn man etwas ganz Wichtiges machen will, wie jetzt diese Jüngerschaft. Und da ankommt und hat ja vielleicht ja keine Bibel oder so, ne, mitgebracht, hat sie es vergessen oder so, kann passieren. Deswegen wichtig an solche Details denken oder Stifte. Ich möchte, dass ihr auch diese Hefte studiert und deswegen habe ich auch selber die Gewohnheit, immer hier mit Textmarker und so die Hefte zu markieren. Dieses Heft ist ja nicht markiert, aber ich habe da andere Hefte, die ja voll markiert sind, die wichtigsten Wörter markieren und so, um das zusammenzufassen und gucken, wie fasse ich jetzt diesen Satz zusammen, damit ich ja auch einen Blick weiß, um was es geht und so. Und deswegen diese Textmarke sind ja ganz gut für sowas. Ne, oder wenn ich hier etwas sehr Interessantes gefunden habe, dann kann ich hier mir Notizen machen am Rand oder so. Deswegen Stifte. Ne? Stifte sind wichtig. Oder auch ein Tisch. Interessant ist, wenn man ja Jüngerschaft macht in irgendein Ort, in der Gemeinde oder zu Hause, um einen Tisch herum, dass man dann sich da Notizen machen kann und so die Bibel aufschlagen kann, hier auf dem Tisch oder so. Ist besser als hier ohne Tisch. Dann haben alle hier ihre Bibeln vielleicht auf dem Schoß und so. Das ist ein bisschen komisch, ne? Gesangbücher, Musikinstrument und so weiter. Diese ganze organisatorischen Sachen, die man so schon auswendig weiß, wenn man das schon tausendmal gemacht hat, wie wir das schon machen. Aber das ist ja einfach für Menschen, die das zum ersten Mal machen. Dieses Heft, diese Schulung, ne? Und dann will man, einen guten Eindruck hinterlassen am ersten Mal, wenn wir irgendwas machen, versteht ihr? Deswegen zum ersten Mal ganz schön organisieren und wenn man das dann gut organisiert hat und dann merkt man schon, wie wichtig das ist und diese Details gehen dann in Fleisch und Blut zum zweiten und dritten Mal, dann weiß man schon, ich brauche das und das und das, lassen die Bibel, die Liederbücher und so weiter und Stühle und so und dann hat man das schon alles im Kopf. Ne? Als Vorschlag, bringe ein kleines Geschenk mit, ne, wenn jetzt Jüngerschaft anfängt mit ein oder zwei oder drei Jüngern, dann bringe ein Geschenk mit, ein Lobpreis-CD oder eine Bibel, was ja auch ganz wichtig ist, dass wir die gleiche Bibel benutzen. Ich selber benutze die Bibel Schlachter 2000, aber man könnte hier eine andere Bibel auch benutzen. Und dann ist es schön, wenn alle die gleiche Bibel haben, wenn wir eine aufschlagen oder so. Deswegen hier als Vorschlag ein Geschenk, eine Bibel zu den Jüngern, auch vielleicht als Erinnerung. Heute haben wir die Jüngerschaft angefangen und dann reinschreiben in der Bibel, meine Jüngerschaftsbibel oder sowas, wo er dann in Zukunft diese Bibel aufschlagen kann und sich erinnert, oh, mit dieser Bibel habe ich die Jüngerschaft gemacht oder sowas. Kann wichtig werden, ich sage so emotional für den Jünger. Punkt Nummer 2, die Schulung planen. Ich lese mal hier Matthäus 13, 52. Da sagte er zu ihnen, darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der für das Reich der Himmel unterrichtet ist, einen Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Das heißt, ich benutze diesen Vers, um das hier zu zeigen. Das heißt, dass man diese Sachen nimmt, wie jetzt Bibel und so weiter. Das sind ja organisatorische Sachen. Man nimmt diese Sachen, um hier eine Jüngerschaftsschulung zu gestalten. Und planen, wenn man ja ein Jüngerschaftslehrer ist, ich selber habe schon so viele Bücher gelesen im Laufe meines Lebens, habe schon die Bibel, ich weiß nicht, mehr als 200 Mal gelesen in diese 30 Jahre, wo ich, mehr als 30 Jahre, wo ich Jesus nachfolge. Ich habe ganz, ganz vieles schon im Kopf, aber ja, diese Schulung ist ja für Menschen, die noch nie so eine Schulung gemacht haben. Deswegen die Schulung gut vorbereiten. Da kann man ja auch mal schauen, so ein Buch, wenn man jetzt eine Schulung gibt über das Thema Wer ist Gott, dann kann man ja auch in ein anderes Buch, vielleicht hier ein Bibelwörterbuch oder in einen kleine biblische Enzyklopädie oder so. Was gibt es solche Bücher, die Wörter erklären und so, wo man sich da ein bisschen vertiefen kann. Oder auch in der Bibel selbst kann man da forschen. Es gibt ja diese Apps oder Seiten im Internet, wo man dann Bibeltexte suchen kann, die über ein bestimmtes Thema reden und so. Da kann man bevor der Schulung so ein bisschen so, ich sag mal so, über den Tellerrand herausgucken, um sich da, ich sag mal so, besser vorzubereiten auf die Fragen und dass man mehr weiß als der Schüler sozusagen. Das heißt, dass man ja zeigt, dass man das Thema beherrscht. Nach dem Treffen mache Notizen. Anwesenheitsliste ist ja ganz wichtig. Diese Liste, die ich ja in jedem Heft hinten gedruckt habe. Anwesenheitsliste, wo ihr dann nachvollziehen könnt, später, wer mitgemacht hat. Das ist ja auch wichtig, dass man schaut, welche Schüler Nachholbedarf haben, die so sehr wenige Schulungen mitgemacht haben, wo man denen sagen sollte, schau mal, du musst doch diese Lektionen hier nachholen, die Aufnahmen wieder gucken oder so, damit du ja deine Kenntnis vollständig hast, damit du alle Lektionen gelernt hast und so. Und dafür ist ja auch diese Anwesenheitsliste gedacht. Wenn ich Schulungen mache mit mehreren Schülern, dann mache ich ja immer diese Anwesenheitsliste, weil ich dann auch manchmal so am Ende des ersten Jahres so eine Art Urkunde, so ein kleines Diplom oder wie heißt das, so eine Urkunde, Teilnehmerbescheinigung oder so machen kann, was dann einige Schüler freut, oh, ich habe hier eine Bescheinigung, dass ich hier 52 Stunden in 52 Themen studiert habe, gelernt habe. Das ist interessant, kann man machen. Nächste Überschrift, einfacher Ablauf der Jüngerschaft Schulung. Hier beschreibe ich, wie sowas läuft, das heißt, was ihr ja jede Woche machen, öffne mit einer persönlichen Gesprächsrunde. Hier ist der Moment, um den Eindruck zu gewinnen, wie es den Jüngern geht. Versteht ihr? Das schreibe ich hier nicht umsonst. Weil ich das auch immer so mache bei der Jüngerschaft. Ja, heute haben wir ja keine Jüngerschaft. Heute ist ja eine Schulung für Menschen, die schon die Jüngerschaft hinter sich haben. Ne? Deswegen, aber in den Jüngerschaften mache ich immer das hier. Ich fange an mit einer persönlichen Runde, weil oft bringen die Jüngern Belastungen mit, haben irgendwas erlebt, was Starkes, was sie loswerden wollen. Und ich kann nicht einfach sagen, jetzt fangen wir die Schulung an, Punkt, fertig, egal, ne? Schluck das runter sozusagen, weil die Jüngerschaft genau dafür gedacht ist, um, das heißt, ich meine jetzt dieses erste Jahr der Jüngerschaft, genau dafür gedacht ist, dass der Jünger seine Belastungen los wird, seine Fragen, seine Ängste und so weiter, was er mitbringt, dass er das los wird. Genau dafür ist ja die Jüngerschaft gedacht. Deswegen benutze ich auch immer den Ausdruck geistliche Elternschaft für dieses erste Jahr der Jüngerschaft. Und deswegen hier immer anfangen mit einer persönlichen Gesprächsrunde, um den Eindruck zu gewinnen, wie es den Jünger geht. Na, vielleicht ist irgendwas passiert im Leben des Jüngers, dass er vielleicht, dass jemand vielleicht in der Familie gestorben ist oder so und das belastet ihn, dass man ja vielleicht ein bisschen dafür zuerst mal betet, dass er sich beruhigt, dass er seinen Frieden bekommt, bevor wir anfangen hier zu studieren. Ansonsten kann er sich gar nicht konzentrieren in der Schulung. Er denkt die ganze Zeit an Sachen, die da draußen sind, versteht ihr? Oder auch positive Erfahrungen. Wenn jemand ja während der Woche viel gebetet hat und tolle Gebetserhöhungen hatte und möchte das erzählen, guck mal, ich habe das umgesetzt, wir haben doch letzte Woche studiert über Gebet und ich habe dann viel gebetet und ich hatte hier Gebetserhöhungen und das möchte ich erzählen, versteht ihr? Dann wäre es schade, wenn wir das einfach blockieren. Das sollten wir dann loslassen. Deswegen das erlauben, dass der das erzählt, und das ist ja auch ermutigend für die anderen Teilnehmer und für uns als Leiter auch, ne? Wenn der Jünger so tolle Sachen hat zu erzählen und oder dass er evangelisiert hat oder dass er mit jemandem gebetet hat oder dass er irgendwas Tolles erfahren hat im geistlichen Bereich, das ist ja auch wichtig, dass er das los wird und dass wir diese Gemeinschaft spüren, ne? Oder eine Frage, wie gesagt, Frage. Wenn er eine Frage mitbringt, dann wisst ihr schon, ihr kennt mich schon, wenn ihr mit Fragen kommt, dann sage ich oft, das werden wir im Heft 3 oder im Heft 4 oder im Heft 5 oder im Heft 6 besprechen. Das ist ja auch wichtig, wenn diese Themen dann später kommen, dass wir sagen, lieber Jünger, das ist eine wichtige Frage, die werden wir in der richtigen Zeit beantworten. Bitte hebt die ein bisschen auf. Wir können ja nicht die ganze Schulung durcheinander, die ganzen Themen durcheinander bringen. Ne? Aber manchmal bringt der Schüler ein anderes Thema, was sehr selten passiert, weil er diese Themen, diese 156 Themen der 12 Hefte, habe ich ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern ja aus meiner Erfahrung von 26 Jahren Jüngerschaft, was ich schon mache, wo diese Fragen immer wieder auftauchen, immer wieder, und deswegen beantworten auch diese 12 Heften die meisten Fragen, allermeisten Fragen, die die Jünger so haben. Und wegen solcher Zwischenfälle rate ich, dass im ersten Jahr die Gruppen sehr klein sein sollten. Große Gruppen, meiner Erfahrung nach, sind große Gruppen im ersten Jahr nicht gut. Dann tauchen die Leute unter. Das heißt, die Leute bringen ihre Fragen, aber wenn die Gruppe hier mehr als 10 Leute hat, dann kann ja nicht jeder seine Fragen wirklich stellen. Und da haben wir ja nicht so viel Zeit, um die Fragen wirklich zu besprechen. Und dann gehen viele Leute mit den Fragen wieder nach Hause. Das ist nicht gut. Deswegen ist besser kleine Gruppen im ersten Jahr. Ab dem zweiten Jahr, da geht es um Bibelkenntnis und sowas. Da können wir es in großen Gruppen machen. Aber im ersten Jahr kleine Gruppen, 1, 2 oder 3 Jünger. So ist meiner Erfahrung nach, so ist das Beste. Was man auch machen kann, die letzte Schulung kurz zusammenfassen. Kann auch wichtig sein, dass man so ein bisschen auffrischt, was wir letzte Woche studiert haben. Nachfragen, wie es mit den Auswendiglernen und Bibelversen und mit den von Bibelversen und mit der persönlichen Andacht läuft. Ja, solche Sachen sind wichtig, weil ja wir, wie gesagt, ich habe schon tausendmal gesagt, es geht ja nicht nur, dass wir hier das hier im Kopf stecken, diese Kenntnisse, okay, jetzt weiß ich in meinem Kopf, sondern dass wir das hier anwenden und deswegen den Jünger fragen, ne? Das heißt in den Heften 1 bis 4, das erste Jahr, steht immer so unter diesen Vers, diesen Öffnungsvers, als Beispiel hier, ne? Diesen Vers in der Eröffnung vom Kapitel, von der Lektion, in den Heften 1 bis 4 habe ich drunter geschrieben, auswendig lernen. Das sind dann 52 Bibelverse, die so ganz, ganz wichtig sind. Die sind ja, jeder dieser Verse ist ja eine Zusammenfassung von der Lektion. Und diese 52 ersten Lektionen, die sind ja, ne, die Grundlage des Glaubens. Und wenn jemand ja diese 52 Verse auswendig kann, ja, dann kann er schon ganz vieles reden. Dann kann er, ne, schon ganz vieles. Ne? Wenn jemand hier über biblischen Themen, über Glaubensthemen reden kann und 52 Bibelverse nennen, auswendig hier, ne, runterrattern, ne, das ist ja ganz wichtig. Ich selber habe diese Gewohnheit gelernt. Als Kind hatten wir so Kinderfreizeiten, wo die Schwestern, die das organisiert haben, dann so kleine, wie kann man sagen, wo die gesagt haben, das Kind, was dieser Vers auswendig lernt bis zum Ende dieser Freizeit, kriegt hier eine Tafel Schokolade oder so, versteht ihr? Da habe ich mich angestrengt, diesen Vers da auswendig zu lernen, ne? Und sowas, ne? Und das war mir total wichtig. Irgendwann hat mein Vater so gefragt, ich möchte euch so Bibelverse malen auf ein Plakat, auf so ein Bild. Welches Bibelvers möchtet ihr nehmen? Ne? Und dann hatte ich schon einen Bibelvers, konnte ich ihn einen Bibelvers nennen, ne? Auswendig. Dann guckt mein Vater, ne? Ich so mit 10 ungefähr, woher weißt du einen Bibelvers auswendig? Ne? Da habe ich gesagt, ja, aus der Freizeit, Kinderfreizeit. Ne? Und so. Und in der Bibelschule sowieso, dann wollten auch die Lehrer, dass wir hier Bibelverse auswendig lernen. Das ist ja total wichtig, wenn wir irgendwann predigen. Und dann mitten in der Predigt erinnern wir uns an einen Bibelvers. Und wenn wir dann nicht wissen, wo dieser Vers steht und wie genau dieser Vers lautet, dann ist es nicht so gut. Aber wenn wir wissen, genau wo dieser Vers steht und genau wie die Wörter lauten, ne, und können sagen, hier, ne, mitten in der Predigt erinnern wir uns und dann können wir sagen, und wisst ihr was, da gibt's noch einen Bibelvers, wo es steht, und also hat Gott die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3, Vers 16. Ne? Wenn man sowas machen kann, dann ist es ja gut. Dann können, ne? Versteht ihr? Dann ist es ja viel besser, als sagen, Leute, ich weiß noch, da gibt's irgendwo in den Evangelien, ich weiß nicht mehr, ob es jetzt in Matthäus oder in Johannes war so ein Vers, wo es steht, jeder, der an Jesus glaubt und so weiter, und der muss ja von Neuem geboren werden und so weiter, und dass Gott die Welt liebt und so, ne? Dann ist es ja nicht so gut, versteht ihr? Deswegen auswendig lernen von Bibelversen ist ja ganz wichtig für uns selbst und auch später für unseren Dienst, wenn wir, ne, evangelisieren oder predigen und dann Bibelversen auswendig lernen, dann ist es ja wichtig. Und deswegen ist wichtig, wenn der Lehrer der Jüngerschaft, ne, der, ne, ihr, das heißt ihr, wenn ihr eure Jüngerschaftsgruppen habt, immer regelmäßig eure Jüngern, ne, so nachhakt und sagt, lieber Jünger, wie läuft das bei dir, das mit dem Bibelversen auswendig lernen, ne? Machst du das öfter oder hast du das vergessen? Ne? Wie wär's, ne, das ein bisschen so mehr in diesen Bereich zu gehen? Ne? Dich versuchen, so einmal die Woche oder ein Vers pro Woche oder so, ne? Oder das regelmäßig da zu machen oder so. Ne? Und wenn er sagt, aber ich weiß nicht, welche Bibelverse ich dann lernen könnte, dann, ne, kannst du auch diese Verse zeigen, diese 52. Die sind ja, ne, die haben nur die Sahne der Sahne. Das heißt, die Zusammenfassung von diesen 52 wichtigsten Themen. Ne, und hier persönliche Andacht und so, ne. Wieder so eine Sache. Jeden Tag die Bibel aufschlagen, die Bibel lesen, ein paar Kapitel der Bibel lesen und auch nachdenken, ein paar Verse. Das alles lernen wir in der Lektion, die darum geht. Andacht, wie macht man die persönliche Andacht? Da gibt es eine Lektion, die das erklärt. Und wir als Lehrer der Jüngerschaft sollen ja ab und zu unseren Jüngern, sagen wir so, auf die Finger gucken und sagen, wie geht's mit deiner Andacht und so, machst du die jeden Tag, das wäre ja wichtig und so, ne? Oder manchmal können wir das auch umgekehrt machen, indirekt und sagen, ja, lieber Jünger, diese Woche habe ich immer meine Andacht gemacht, wie ich die immer auch mache und so, und hat ein ganz tolles Bibelvers gefunden, versteht ihr, ne? Das ist so, ne? Indirekt, ne? Fördern wir, dass die Jünger dann auch denken, oh, ja, Andacht, persönliche Andacht, ja, gut, ich nehme mir das auch selber vor, das zu machen und so, versteht ihr, ne? Oder sowas, oder wenn wir sagen, lieber Jünger, diese Woche habe ich wieder Bibelvers auswendig gelernt, wie ich das auch öfter mache, und da habe ich einen ganz tollen Bibelvers auswendig gelernt, der ist so und so, ne? Versteht ihr? Das heißt, so können wir ein Vorbild sein für unsere Jünger, dass die diese Sachen machen, ne? Hier singen, beten, okay, ne, da muss ich ja gar nicht kommentieren, das machen wir immer, ne, hier ein Lied singen und ein Gebet sprechen vor der Schulung ist ja immer wichtig und so. Die Schulung halten. Meiner Erfahrung nach ist es besser, den Teilnehmern zu erklären, dass sie mit ihren Fragen warten sollen, bis der Vortrag zu Ende ist, damit der Inhalt tatsächlich vorgetragen werden kann. Ja, am Anfang, als wir vor, weiß nicht mehr, 5 oder 6 Jahre mit dieser Jüngerschaft angefangen haben, das war noch in der Wohnung von Tatjana hier in der Nonnenbuschstraße, dann haben wir das so locker gemacht und jeder durfte seine Fragen stellen mitten in der Schulung, und das war im Endeffekt, sind wir nicht vorwärts gekommen mit den Schulungen, weil da jede paar Sätze, was ich gesagt habe, dann hatte jemand eine Frage, ich wollte noch das fragen, ich wollte noch das fragen und so weiter. Und da sind wir nicht vorwärts gegangen, versteht ihr? Und deswegen sage ich heute, lass mich hier die Schulung vortragen. Und am Ende der Schulung könnt ihr alles fragen, was ihr möchtet. Weil auch dann die Fragen, die ja nicht so wichtig sind, dann wieder vergessen werden, der Schüler, ne? Und nur die wichtigsten Fragen werden die Schüler sich noch erinnern. Und damit wir, ich sag mal so, auch zügig vorangehen, damit wir, ne, hier ungefähr jede Woche eine Schulung machen oder so, ne? Damit wir hier nicht 10 Jahre brauchen, um ein Jahr Jüngerschaft zu machen, 3-4 Hefte oder so, ne? Ein bisschen übertrieben, aber, ne? Und so. Die Aufgaben lösen bzw. besprechen. Ja, diese 3 Fragen, die ich immer stelle am Ende, die ja sind ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern ich gucke mir immer so die wichtigsten Themen dieser Lektion und versuche die ja in einer Frage zusammenzufassen, um zu gucken, ob die Jünger das verstanden haben. Und ich denke, das ist ja sehr wichtig, dass der Jünger sich dann vorbereitet und er weiß, oh, da am Ende kommen 3 Fragen, deswegen muss ich dann auch gucken, ne, was wir hier besprechen, aufpassen, damit ich dann die Fragen beantworten kann. Ich denke, das ist ja sehr wichtig, pädagogisch, ne, gesehen. Und am Ende beten und auch beten mit dem Jünger, ganz wichtig. Nicht nur der Lehrer, sondern auch der Schüler muss beten, weil, ne, das Beten ist ja die Gegenwart Gottes suchen. Lernen wir in der Lektion über Gebet, was Beten bedeutet. Und wenn jetzt Jünger nicht beten können, kann passieren. Es gibt Jünger, die sich schämen oder so. Okay, wir müssen sie auch nicht zwingen, aber so ermutigen, dass sie dann auch damit anfangen. Das heißt, wenn sie jetzt vielleicht ein paar Male nicht beten, weil sie sich schämen oder so, okay, aber dann werden sie schon sehen, dass es ja etwas ganz Normales ist, etwas, wo man sich davor nicht fürchten muss und so, wenn sie sehen, wie wir das machen, ne? Das heißt ganz normal, ne? Hoffentlich betet ihr nicht so der pompös oder so, ne? Hier wie ein Priester oder so, sondern ja ganz normal, wie, ne, glaubende Christen reden mit Gott. Und dann wird der Jünger schon merken, dass es ja ganz normal ist und wichtig, dass er betet, dass er merkt, mein Jünger hat ein eigenes Gebetsleben. Er kann selber beten. Das ist ja ganz wichtig, weil ohne das kann man ja auch kein selbstständiges Glaubensleben haben, ohne dass man selber betet. Deswegen dieser Ablauf, ne, man hat gedacht, ja, wie eine Schulung abläuft, okay, alles klar, anfangen mit Gebet und Gesang, dann Schulung halten und am Ende beten, ja, aber ihr merkt schon, ist wichtig, dass ich euch das erklärt habe, dass alle diese Punkte nicht umsonst sind, dass ich alles so mache, wie ich das mache, weil wir wollen wirklich, dass unsere Jünger wirklich das praktizieren, was wir beibringen. Deswegen dieses viele Nachhaken und Gucken. Und da haben wir viele Möglichkeiten, um nachzufragen und zu schauen, dass der Jünger das wirklich in seinen Alltag tut. Jetzt eine Liste von Tipps, praktische Tipps, die man geben muss. Viele werden denken, ach, das ist ja ganz logisch, das weiß ich schon längst, ne? Aber andere werden dafür dankbar sein, dass ich diese Tipps hier geschrieben habe. Der erste, leihe deinem Jüngern kein Geld, ne? Oder Geschäfte machen mit Jüngern ist prinzipiell gefährlich. Der Teufel, der wartet nur, um da etwas kaputt zu machen, das heißt in der Beziehung zwischen Lehrer und Jünger, wenn ne, da Geschäfte ins Spiel sind. Da muss man sehr, sehr genau aufpassen. Nur in Extremfällen. Nächster Punkt, erzähle deine Erfahrungen, gib Zeugnis. Ne, ganz wichtig, auch selber erzählen von unserer Gebetserhöhung oder von unseren, kann man sagen, Kämpfe oder so. Aber wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht übertreiben, dass wir nicht zu sehr, so viel in Details gehen oder dass wir hier keine Details erzählen, die unsere Jünger erschrecken oder so, ne? Dass wir, wie kann man sagen, Details, die in der Seelsorge gehören, Details, die jetzt in der Therapie gehören, sollen ja nicht erzählt werden zu einem Jünger. Da müsst ihr schon verstehen, was ich meine. Ne? Aber wichtig ist, dass wir ja unsere Erfahrung erzählen, dass der Jünger merkt, dass das, was wir hier erzählen über Sieg, über Gebet und das alles ist ja nicht nur in unserem Kopf, ist ja nicht nur, weil es hier im Heft steht, sondern das ist ja untermauert mit unserem Leben, die wir diese Schulung halten. Nächster Punkt, sei nicht aufdringlich. Ne, wir möchten, dass ja unsere Jünger so schnell wie möglich starke Christen seien, dass sie so schnell wie möglich geistlich reif sind und deswegen möchten wir manchmal sagen, bitte mein Jünger, hör auf mit dies, mit das und mach dies und mach das oder so, ne, dass er da schneller, ne, diese äußere Zeichen des Glaubens zeigt, ne, aber das ist falsch, das dürfen wir in keinen Fall machen, weil das muss von innen kommen. Die Heiligung muss von innen kommen. Das muss, sein Herz muss verwandelt werden, dass es sich auch in äußeren Zeichen, äußeren, ne, Verhaltensweise zeigt, was in seinem Herzen geschieht. Und deswegen dürfen wir hier nicht aufdringlich sein. Aufpassen, ganz genau aufpassen mit solchen Sachen, die hier gesetzlich klingen. Tue das nicht, tue jenes nicht, Gott gefällt nicht, wenn du rauchst oder wenn du andere Sachen tust oder so. Ne? Da müssen wir schon genau aufpassen, dass wir nicht anfangen mit Gesetzlichkeit oder mit Vorschriften, weil das ist, viele Jünger werden vielleicht dankbar sein, danke, dass du diesen Tipp gegeben hast oder so. Ja, ich war beim Punkt, sei nicht aufdringlich. Deswegen müssen wir aufpassen. Wenn wir merken, dass unser Jünger irgendwas hat, was er nicht richtig tut, müssen wir ganz genau aufpassen, wie wir das ihm sagen, dass er sich da verbessern oder verändern soll oder so. Müssen wir ganz genau aufpassen, damit wir das hier nicht machen, ihn von außen zu verändern, dass er denkt, okay, ich muss jetzt meinen Lehrer gefallen, deswegen mache ich das so, um ihn zu gefallen, aber hier in meinem Herzen, da bin ich ja nicht sicher, dass ich das ändern muss und so. Versteht ihr? Das ist nicht gut. Gut ist, wenn er das macht aus Überzeugung. Deswegen müssen wir in der Überzeugung arbeiten und Geduld haben. Punkt Nummer 4, nächster Punkt, ermutige ihn zu reden. Auch ganz wichtig, wir wollen ja, dass unsere Jünger später auch selber Jünger, Ausbilder werden. Und deswegen ist ja auch wichtig, das zu reden. Und nur nicht nur für Jünger, Ausbilder, sondern auch für Prediger, für Evangelisten oder für irgendwas, Jugendgruppe, Leiter etc. Ne, das heißt, ist immer gut, wenn ja Menschen lernen zu reden, ihre Meinung zu sagen und in Gruppe zu reden und so. Deswegen ist ja wichtig, dass wir ermutigen, die Jünger auch zu reden. Es gibt ja einige, die sehr schüchtern sind. Ne? Nächster Punkt. Frage, wie es ihm geht und versuche, ihm zu helfen. Auch finanziell, falls nötig, suche die Hilfe der Gemeinde. Lass ihn erkennen, dass du ihn wirklich liebst. Ne? Versteht ihr? Nicht nur sagen, wir sollen uns lieben, sondern auch gucken, ne? Was kann ich für dich tun? Wie kann ich dich helfen? Ne? Den Jüngern, so ganz konkret. Ne? Ich sage so, auch finanziell, aber es gibt ja vielleicht, meistens sind es andere Sachen. Vielleicht braucht der Jünger hier einen Kühlschrank oder irgendwas anderes, was wir besorgen können oder so, oder wo wir ihm helfen können. Oder er braucht ein Auto, um irgendwas zu transportieren, etc. Ne? Das heißt, es gibt ja hunderte Sachen, wo der Jünger vielleicht da sich Sorgen macht und wir können da helfen. Und die christliche Liebe zeigen, die wir predigen. Nächster Punkt, rede nicht über Religion, betone Jesus. Ja, diese Gefahr geschieht auch oft, dass wir ausrutschen und anfangen zu sagen, ja, unsere Religion, unsere Gemeinde ist die beste und so. Und die anderen sind alle schlecht und solche Sachen, weil die an ihre Lehren glauben und so. Versteht ihr so, solche Sachen, Religion diskutieren. Das ist falsch. Jesus, wir wollen die Menschen zu einem lebendigen Glauben an Jesus führen. Nächster Punkt, sei respektvoll, höflich und nett. Ja, ein Christ, ne, gehört zum Christsein, diese Sachen. Andere Menschen respektieren, nett sein, höflich sein, gehört dazu, aber nicht alle, haben das drauf und deswegen wiederhole ich das. Ne? Sei respektvoll, höflich und nett. Nächster Punkt, er soll erkennen, dass man sich um ihn sorgt. Ne? Dass in anderen Tagen, wenn wir keine Schulung haben, können wir hier eine Nachricht schreiben auf WhatsApp oder so. Wie geht's dir? Ich bete für dich. Geht's deiner Familie, wie geht's deiner Frau oder so? Ich werde für dich beten und solche Sachen. Er soll merken, dass wir uns Gedanken machen, dass er nicht nur hier unser Schüler ist, sondern diese Sache mit der geistlichen Elternschaft, was ich oft betone habe. Nächster Punkt, so ein Satz, höre den Heiligen Geist, höre den Jünger. Höre den Heiligen Geist, das heißt, auch in der Jüngerschaft reingehen im Gebet und ich sage so in Geist beten, Herr, zeig mir, was ich reden soll, gib mir die Wörter ab im Mund und so weiter, ne? Und höre den Jüngern. Das heißt, was ich schon heute ein paar Mal gesagt habe, versuchen zu merken, ob er Probleme hat, ob er Fragen hat und so, sich da einzulassen. Nächster Punkt, gebe keine Ratschläge, sondern lehre die biblischen Prinzipien, damit der Jünger seine eigenen Entscheidungen trifft. Versuche nicht, die Probleme deines Jüngers zu lösen, sondern hilf ihm selber, die Lösung zu finden. Zweimal das Gleiche. Es sind zwei Sätze, die das Gleiche sagen. Deswegen gebe keine Ratschläge. Klingt so erstmal so ein bisschen, was bedeutet gebe keine Ratschläge? Aber in diesem Sinne, versuche nicht, die Probleme deines Jüngers zu lösen, sondern hilf ihm selber, eine Lösung zu finden. Deswegen keine Ratschläge geben, wenn der Jünger ein Problem hat. Nicht gleich sagen, wenn ich dich wäre, dann würde ich dies und das tun. Oder warum tust du nicht das und so weiter. Oder noch schlimmer, ne? Tue dies oder tue das. Ne? Das ist nicht gut. Das heißt, ihn zu anzuleiten. Weil im schlimmsten Fall, es gibt Leute, die dann zum Beispiel uns immer anrufen, oder oft anrufen, Pastor Rolf, was soll ich tun? Ich habe dieses Problem. Ne? Und dann, ja, du könntest dies und das machen. Und nach einer Woche kommt die gleiche Person, Pastor Rolf, ich habe da ein anderes Problem, was soll ich tun und so weiter. Das heißt, im Endeffekt muss ich der Person alles sagen, was sie tun soll. Ne? Warum? Weil sie nicht gelernt hat, selber in Gott zu suchen. Versteht ihr? In der Bibel zu suchen, wenn sie ein Problem hat, zu beten, Gott, ich habe hier ein Problem, zeig mir durch dein Wort, wie ich dieses Problem löse. Versteht ihr? Ne? Deswegen, das wollen wir nicht. Wir wollen die Menschen helfen, dass sie selbstständig die Lösungen für ihre Probleme suchen. Nicht, dass wir ja nicht möchten, sie helfen, sondern wir wollen ja keine Abhängigkeit. Abhängigkeit ist Götzendienst. Wir wollen ja keine Mini-Götter für diese Menschen sein. Das heißt, ne, Vertreter Gottes. Ne? Jeder ist selber ein Priester. Wir sind ja keine Vertreter Gottes. Wir helfen die Menschen nur, selbst zu Gott zu gehen. Nächster Punkt, nicht kritisieren oder richten. Er wird durch die Lehre im Laufe der Zeit verstehen, dass er sich ändern soll. Ne, aufpassen mit Kritik. Ah, du hast das falsch gemacht, du hast jenes falsch gemacht und so. Ne, das ist nicht gut. Im Laufe der Zeit will er, wenn er betet, wenn er die Bibel liest, selber merken, dass er bestimmte Sachen ändern muss. Sei kreativ. Nächster Punkt. Sei kreativ, benutze Werkzeuge, Filme, Kassetten, Bücher und so weiter. Wenn du zum Beispiel das Thema Ägypten besprichst, ne, im Heft Nummer 5 werden wir das Thema besprechen, als das Volk Israel hier in Ägypten versklavt wurde. Dann könnte man hier hingehen und auf YouTube so ein Video suchen über Ägypten, die ägyptische Kultur, die vor 3000 Jahren, wie die so war. Ne? Es gibt ja Dokumentaren oder Filme, Dokumentarfilme, die das so zeigen. Das heißt, ja okay, nachgemacht, ne? Klar, logischerweise. Wo man dadurch so auch so eine Ahnung bekommen kann, die uns hilft, die Bibel besser zu verstehen. Wenn die Rede ist von, ja, die Israeliten waren Sklaven in Ägypten, dass man sich so ein bisschen vorstellt, wie sieht dann ein Pharao aus und wie sehen die Ägypter aus und sowas, ne? Oder Babylon, ne? Dann kann man auch, ne, so einen Film benutzen in solche Fälle, ne? Jetzt nicht übertreiben, jetzt nicht hier über alle möglichen Themen hier, anstatt hier die Schulungen zu halten, hier Filme aus dem YouTube zu holen, das ist auch falsch, ne? Bücher, ja, Bücher ist auch wichtig, dass man den Jüngern hier ein Buch zeigt. Du kannst hier zum Beispiel ein Buch, was ich sehr liebe, ist das Bibel, Handbuch zur Bibel. Ein Buch, was ich da seit, ne, meiner Jugend immer auch benutze. Handbuch zur Bibel, wo dann über ganz, ganz viele Themen, so ein dickes Buch über ganz viele Themen, zum Beispiel Fotos aus Israel, Fotos aus Dörfern da im Hinterland von Mittleren Osten, wo man dann noch heute, wo die Leute in ähnlichen Umständen leben wie vor 3000 Jahren, wo man dann so eine Ahnung bekommen kann, wie war das in den biblischen Zeiten. Ne? Oder viel, es gibt Wörter, die in der Bibel auftauchen, wo man sich nichts darunter vorstellen kann. Da gibt's Fotos von vielleicht Sachen, die hier die Archäologen gefunden haben, die das dann, wo man das sehen kann, diese Gegenstände und so etc. In solche so ein Handbuch zur Bibel ist ja total nützlich. Kann ich nur empfehlen. Ist so ein Beispiel, wie man hier Bücher benutzen kann in der Jüngerschaft. Nicht hastig sein, wenn es um die Lehre geht. Ja, wir haben immer die Versuchung hier schnell, schnell, schnell. Lass uns zusammenfassen. Ne? Auf YouTube haben die meisten Videos immer nur 12 Minuten oder so. Man sollte hier alles zusammenfassen in 12 Minuten, das wäre toll, ne? Aber das geht leider nicht. Das heißt, wir können diese Hefte, die sind schon zusammengefasst, diese 12 Hefte, die sind schon eine Zusammenfassung von der Zusammenfassung von, ne? Da habe ich mich, ne, viele Jahre beschäftigt, alles, ne, zu organisieren, systematisieren und zusammenzufassen, ne, und das kann man nicht wieder einmal zusammenfassen, das geht nicht. Deswegen, wir müssen schon uns Zeit nehmen, diese Inhalte weiterzugeben. Nächster Punkt, der Jünger braucht eine Gemeinde, ne, ist ja klar. Das heißt, es gibt Jünger, die noch keine Gemeinde gefunden haben, die sich bekehrt haben, die Jüngerschaft machen und noch nicht so den Anschluss gefunden haben zu einer Gemeinde. Aber das, das, wir wollen, ne, wir möchten, das ist wichtig, ist, es ist wichtig, dass der Jünger eine Gemeinde hat, irgendwann, auch wenn es jetzt nicht klappt, noch nicht geklappt hat, aber dass er dieser Gedanke hat, ja, irgendwann brauche ich eine Gemeinde. Oder teilweise hier mit ein oder zwei Jüngern ist quasi die Jüngerschaft die Gemeinde dieser Person. Okay, ich sage mal so, das ist ja eine Ausnahme, können wir manchmal machen, aber wir sollen nicht das hier zu einem, ne, zu einer Gewohnheit machen, den Jüngern sagen, hier, Jüngerschaft ist Gemeinde für euch, ne, er ist eine Ersatzgemeinde, ist ja eine virtuelle Gemeinde für allen Jüngern. Nein, das ist falsch. Jeder Jünger braucht am besten eine Gemeinde vor Ort oder eine Gruppe. Es kann ja eine Gruppe von 4, 5 Leuten sein, ein Hauskreis oder sowas, wo man ja wirklich mit ein paar anderen Menschen Gemeinschaft hat, wo man wirklich betet, wo man sich trifft oder so. Das ist, ich sag mal so, sollte so sein. Muss ja nicht immer sein, aber sollte so sein. Nächster Punkt, sei pünktlich. Na klar, wir wollen Vorbild sein. Nächster Punkt, kleide dich anständig, auch wenn nicht formal. Klar, ich kleide mich so ein bisschen formal mit Anzug und Krawatte hier, wegen, ja, auch wegen dem, nein, nicht Krawatte, hier Anzug und Hemd, ne? Sakko und Hemd, wegen, ja, der Aufnahme. Und auch, ja, das verschafft auch so ein bisschen Respekt, wenn man hier mit Sakko ankommt, dann verschafft es ja ein bisschen mehr Respekt, als wenn man hier mit T-Shirt ankommt. Ist schrecklich, ich sag mal so, ja, weil Gott sieht ja unsere Seele, nicht unsere Kleidung, oder? Und wir sind ja nicht, wir kommen nicht zur Jüngerschaft, um hier Modeschau zu machen, ne? Aber leider ist es so, dass, ne, unser, ich sag mal so, unser Kopf, unser Gehirn so funktioniert, dass man die Menschen sehr viel über das Äußere einschätzt. Wenn man jemand sieht, der ist völlig nicht formal gekleidet mit T-Shirt oder so, ne? Der Gehirn nimmt das auf, okay, das ist eine Person, die sehr unförmlich ist und so, okay, das heißt, man schätzt den Menschen so ein, ne, über das Äußere, ne? Und deswegen ist immer gut, wenn Bibellehrer oder Gemeindeleiter und so weiter, Älteste, ich sag mal so, ne, das dann auch weitergeben, diese Position, diese Position sich anmerken lassen, dass sie das ernst nehmen. Ich bin ein Bibellehrer. Ich bin hier nicht einfach hier ein Jugendlicher, der ein bisschen hier plappert, redet oder so, sondern ich bin schon ein Bibellehrer. Ich nehme das ernst. Das, für mich ist das hier eine ganz ernsthafte Angelegenheit. Deswegen kleide ich mich auch, ich sage mal so, entsprechend. Okay, vielleicht brauchte ich nicht den Sakko oder so, aber zumindest ein Hemd oder so, um, ich sage mal so, diese Seriosität, um den Schüler, ich sage mal so, auch über das Unbewusste, über die Körpersprache zu kommunizieren, das ist jetzt für mich eine wichtige Sache, ich nehme das hier ernst. Nächster Punkt, wenn es dir zu viel wird, suche Hilfe. Ja, manchmal sind die Fragen, die die Jünger haben, sehr kompliziert oder so, dann sagst du ihm, ja, ich kann das nicht beantworten, aber nächste Woche bringe ich dir eine Antwort. Ich suche hier einen Pastor oder so, der mir das dann beantworten kann oder im Internet oder in einem Buch oder so. Ersticke deinen Jüngern nicht mit zu viele Informationen. Ne? Das heißt, jeder hat ja auch eine Grenze, wie viele Informationen er aufnehmen kann. Deswegen nicht zu viel. Wichtige praktische Tipps. Bete, lehre, ermahne, fördere. Zeige Herausforderung auf, zeige die Belohnung auf, sei Vorbild, habt entspannte Momente zusammen. Ne? Diese Wörter fassen alles zusammen. Beten, lernen, ermahnen, fördern, Herausforderung aufzeigen. Ja, welches Beispiel könnt ihr hier nennen? Ja, wir wollen ja nicht, dass unsere Jüngern hier immer sich verstecken oder, ne, wie kann man sagen, Weichlinge sind oder so, sondern dass sie mutige Christen sind. Und deswegen wollen wir sie ermutigen, Glaubensschritte zu geben und mutig zu sein im Glauben, viel beten und Gott gehorchen und so. Was versteht ihr? Ne? Damit meine ich hiermit, zeige Herausforderung auf. Zeige die Belohnung. Ne? Zeige auf die Belohnung. Das heißt, Belohnung. Ja, es gibt eine Belohnung. Gott, Jesus kommt mit seinem Lohn, wenn er wiederkommt. Er sagt, ich komme mit meinem Lohn. Das heißt, er wird uns schon belohnen für das, was wir für ihn gemacht haben. Das können wir dann auch immer machen in der Jüngerschaft. Wenn wir sagen, lieber Jünger, streng dich an, suche deine Talenten, deine Gaben, übe die aus und so, weil es ja, du machst es aus Liebe zu Jesus und dazu gibt es noch eine Belohnung. Ne? Das heißt, zwei ganz tolle Gründe, warum wir uns engagieren sollen. Ne? Jesus zu Liebe und der Belohnung zu Liebe. Halleluja. Ne? Und letzter Punkt, habt entspannte Momente zusammen. Essen, lachen, singen, spazieren. Ne? Das heißt, der Slim kann hier ein Lied davon singen, wie viel wir lachen zusammen. Ne? Wir erzählen uns Sachen und da müssen wir immer lachen, ne? Weil ne? Da gibt's viele Sachen, die einfach lustig sind, wenn wir so besprechen den Alltag und was so passiert ist im Alltag und so weiter. Ne? Und das ist ja total gut. Ne? Das heißt, diese Freundschaft, diese nicht nur hier studieren, sich Sinn setzen, Heft aufschlagen, hier besprechen und dann nach Hause gehen, sondern auch so andere Sachen machen, zusammen essen, zusammen spazieren gehen und sowas. Ne? Das ist ja diese geistliche Elternschaft, was ich immer sage. Ne? Das ist sowas. Ne? Wenn man ja diese geistliche Elternschaft hat, dann will man ja diese Zeit, diese Aktivitäten machen, wenn möglich. Ne? Ja, viele meiner Jünger wohnen ja sehr weit weg und deswegen geht's nicht immer, aber manchmal schaffen wir das schon. Irgendwann sich treffen, ne, mit dem Jüngern. Wo es geht, machen wir sowas. Essen, spazieren gehen, singen sowieso, ne. Ich liebe, ne, singen und spielen, weil es ja einfach, ne, das kann man sagen, ist ja einfach herrlich. Singen ist ja eine der herrlichsten Sachen, die es gibt. Musik, ne. Und das noch für Gott zu machen, ne, das ist ja, dann müsste man das den ganzen Tag machen. Ich lese noch die drei Aufgaben, die wir gleich besprechen werden. Nummer 1. Warum ist es wichtig, einen Kandidat zur Jüngerschaft im Voraus einzuschätzen? Frage Nummer 2. Warum ist es wichtig, den Jünger auf die Idee einer dreijährigen Jüngerschaft einzustellen? Und Frage Nummer 3. Warum ist es wichtig, sich auf die Schulung gut vorzubereiten? Amen. Halleluja.